und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Yael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute geht es um das Thema übermäßiger Alkoholkonsum. Ich freue mich, dass Eva Bieringer heute hier ist. Sie ist mein Gast, sie ist Journalistin und Autorin, hat ein Buch zum Thema geschrieben und hatte selbst ein langjähriges Problem mit Alkohol, genauso wie fast 8 Millionen Deutsche. Eva Bieringer hat irgendwann entschieden, nüchtern zu bleiben. Was ihr Alkohol gegeben hat, was es ihr aber auch genommen hat, das wird sie uns gleich erzählen. Sie hat mit dem Trinken aufgehört. Und wie das gehen kann, das erfahren wir jetzt. Herzlich willkommen, liebe Eva. Vielen Dank, dass du da bist und dir die Zeit für uns nimmst.
Sehr gern. Danke für die Einladung.
Du bist eine erfolgreiche Autorin und Journalistin und redest jetzt über so ein Thema, das tabuisiert ist. Und es könnte dir ja theoretisch auch schaden. Warum machst du das? Ist das eine Mission? Was willst du damit erreichen? Was hast du schon geschafft?
Ich habe in der Zeit, in der ich selbst nüchtern wurde oder es wollte und aber noch nicht geschafft habe, sehr viel gelesen, Geschichten von anderen, vor allem von anderen Frauen. Und ich wusste, wenn ich das schaffe, aufzuhören, dann möchte ich meine Geschichte teilen, weil ich einfach weiß, wie wertvoll Geschichten anderer sind, die einen selbst begleiten und empowern und was auf den Weg mitgeben können. Klar hatte ich auch überlegt, ob es mir schadet, gerade als Gastrojournalistin, keinen Wein mehr zu trinken. Und natürlich mache ich mich angreifbar damit, aber ich habe entschieden, dass es das Risiko wert ist und es nie bereut.
Dein Buch ist 2022 erschienen und heißt Unabhängig vom Trinken und Loslassen. Was das alles bedeutet, darüber reden wir jetzt. Ich bin erstaunt gewesen, als ich die statistischen Zahlen gelesen habe. Es sind viele Menschen betroffen. 8 Millionen Deutsche, sagt man, oder in Deutschland Lebende.
Ja.
Wie kommt das in einer Gesellschaft, die, wie du sagst, der geht's doch gut? Und wie erklärt man sich das?
Die 8 Millionen, das dürfte die Zahl des Missbrauchs sein. Also nicht die Abhängigkeit, weil die ist nicht ganz so hoch, aber riskanter Alkoholkonsum. Das kann man damit ganz gut beschreiben. Und das ist eben genau dieser Graubereich, ja, weil viele sagen ja, alkoholabhängig? Nein, ich nicht. Und ich verstehe das auch so. Ich habe ja selbst ein Problem mit dem Begriff. Aber Alkoholabhängigkeit kann ja auch psychisch sein, ja. Und die fängt sehr, sehr viel früher an. Beziehungsweise vor der Abhängigkeit kommt der Missbrauch. Und das kann schon sein, wenn jemand jeden Tag die Woche trinkt. Vielleicht immer nur ein Glas Wein, was an sich jetzt keine super schlimme Menge ist. Aber wenn das jeden Tag passiert, ist es halt auch zu viel. Und letztlich geht es um Kontrolle. Also habe ich die Kontrolle über Alkohol? Die hatte ich schon lange nicht. Eigentlich hatte ich sie von Anfang an nicht. Ich konnte aber auch mal nur 2 Gläser Wein am Abend trinken. Es war jetzt nicht immer der totale Kontrollverlust. Aber Kontrollverlust kann zum Beispiel auch bedeuten, ich nehme mir vor, heute Abend nicht zu trinken und dann trinke ich doch ein Glas Wein. Nur ein Glas Wein, aber ich habe die Kontrolle verloren. Diesen Bereich auszuloten, darum geht es mir in meiner Arbeit.
Du hast gesagt, von Anfang an, wann war denn der Anfang? Erinnerst du dich an deinen Erstkontakt mit Alkohol?
Ja, sehr gut. Und ich weiß auch, wie jung ich war, weil ich in meinem Tagebuch die Stelle gefunden habe. Sonst hätte ich so 14 geschätzt. Ich war tatsächlich erst 11. Und das war ein Wahrheit- oder Pflichtspiel mit 2 Freunden. Und ich musste als Pflicht rumtrinken aus der Flasche, so ein ganz schäbiger Backrum. Und ich habe diese Flasche nicht mehr aus der Hand gegeben, ja, obwohl es so widerlich geschmeckt hat. Ich erinnere mich heute noch an den Geschmack. Und trotzdem hat es sofort was zum Klingen gebracht. Ja, also offensichtlich das gute Gefühl, was mir Alkohol gegeben hat. Und ich habe, ich weiß nicht mehr, wie viel von dieser Flasche getrunken, aber auf jeden Fall mehr als 1-2 Schlücke. Ja, so fing für mich Alkohol an. Und wie gesagt, ich war 11 und bin auf dem Dorf aufgewachsen. Und da hat der Alkohol halt einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Sicher auch in der Stadt, ja, und sicher heute genauso wie damals oder vielleicht nicht mehr ganz so sehr. Aber so in so einem Dorfkosmos ist es schon speziell, ne? So, weil einfach zu jedem anders getrunken wird. Und auf diesen ganzen Dorffesten, die Leute wussten ja genau, wie jung wir waren. Wir haben trotzdem immer Alkohol bekommen. Und trotzdem war ich jetzt nicht mit 17 abhängig in dem Sinn, ne? So, ich habe auch immer mal eine Woche gar nichts getrunken oder auch einen Monat nichts getrunken.
Wenn man Alkohol trinkt und es ist so ein starker, das ist ja jetzt kein Bierchen oder ein Champagnerchen, sondern Rum, das ist ja richtig bitter und scharf, der tut ja weh. Und gerade so einer Schleimhaut einer 11-Jährigen, kannst du mal das beschreiben? Also weil du sagst, es hat etwas in dir zum Klingen gebracht, aber wahrscheinlich nicht gleich auf Anhieb, sondern erstmal muss doch der Schmerz da gewesen sein.
Schmerz, gutes Stichwort. Geschmacklich definitiv und so eben dieses Brennen. So, ich vergleiche es in meinem Buch mit Spiritus, also den ich nie getrunken habe, aber wenn meine Mama Raclette gemacht hat, nee, Fondue, dann hat es so gerochen und so hat es sich in meiner, ja, angefühlt, in meiner Speiseröhre. Also ist definitiv nichts, was man gerne trinkt. Aber das Gefühl, was natürlich sofort eingesetzt hat, weil wenn man zum ersten Mal trinkt, ist man natürlich sofort betrunken. Und dieses Gefühl wollte ich wieder haben, sofort in dem Moment und vielleicht jetzt nicht am nächsten Tag, weil da war ich bestimmt verkatert, aber am nächsten Wochenende. Und das Gefühl, dass alles so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, stark leuchtet, ja, weil also Frauen tendenziell trinken eher, um Gefühle zu verdrängen. Es gibt natürlich immer Gegenbeispiele, aber so tendenziell Männer eher für das sogenannte hedonistische Trinken, nämlich um was zu erleben. Und ich bin definitiv auch Team hedonistische Trinkerin. Ich habe auch mal getrunken, um was zu betäuben, aber meistens um was zu erleben. Und dieses Gefühl, was Alkohol mir gab, so der Beginn einer Nacht, man weiß nicht, was passiert, oft nichts Gutes, ja, oder am Ende, die Nächte sind oft nicht gut geendet, aber so dieses, alles ist möglich und
verheißungsvoll.
Aufregung, genau. Und das war das Gefühl, was mir Alkohol gegeben hat, und das wollte ich wieder haben.
Das ist interessant. Ich erinnere mich auch an mein erstes Alkoholerlebnis. Da war ich mit meinen Eltern bei Erwachsenen eingeladen und hatte so ein Glas Sekt getrunken oder ein paar Schlucke. Und ich bin ja ein Hypochonder. Ich habe immer Angst vor Krankheit und vor komischen Symptomen und vor dem Tod. Und ich weiß noch, wie ich dann plötzlich merkte, ich bewegte meinen Kopf und hatte das Gefühl, die Gehirnmasse schwappte erst Sekunden später nach. Und ich habe das natürlich gar nicht in Verbindung gebracht mit Alkohol. Und ich habe nur meinen Eltern gesagt, oh Gott, ich habe was Schlimmes. Und dann haben mich alle ein bisschen ausgelacht, weil die sagten, das ist nur vom Alkohol und so. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. Aber es war für mich ein extrem unangenehmes Erlebnis, Kontrollverlust im negativen Sinne, also Kontrolle über meine Körperfunktion und dieses neurologische Erlebnis, und ich habe mich krank gefühlt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich in der Zukunft dann nie so gerne und nie viel Alkohol getrunken habe, weil es mir nie gut ging. Aber ich frage mich jetzt gerade, wo du das erzählst, gibt es Menschen, die ein gutes Gefühl haben und andere ein schlechtes, oder ist es verknüpft mit dem Erleben, dass man halt, also ich war halt in einem unlustigen Setting, ich war halt mit Erwachsenen und du warst halt mit anderen Kindern da, vielleicht auf dem Volksfest oder so. Hast du da eine Theorie?
Leider hat die Wissenschaft noch keine eindeutige Antwort darauf, weil es natürlich super spannend ist, sag ich mal, warum wird der eine abhängig und die andere nicht? Es gibt einen genetischen Faktor, wie hoch der ist. Gibt es verschiedene Aussagen dazu. Manche sagen 40%, andere weniger. Das soziale Umfeld hat auf jeden Fall was damit zu tun, wie jemand aufwächst. Auch wann jemand zum ersten Mal trinkt. Also je früher man zum ersten Mal Alkohol trinkt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Problem damit entwickelt. Trotzdem wird nicht jeder abhängig, psychisch oder körperlich oder wie auch immer man das dann definieren will, der regelmäßig Alkohol trinkt. Ich glaube, das ist einfach eine Autorin, die ich sehr gern mag. Ich bin mir gerade nicht sicher, welches war, aber die hat es sehr gut beschrieben. So, Alkohol war halt meins, so meine Droge, weil am Ende ist es eine Droge, ja. So, auch wenn es in Deutschland sehr oft anders gewordet wird, aber es ist eine Droge. So, und ich habe zum Beispiel super viele Drogen ausprobiert, ja, eigentlich fast alles. Und es war nie ein Thema, dass ich da jetzt irgendwo drauf hängen bleib im Sinn von ständig wiederholen will. Das war, okay, interessante Erfahrung, brauche ich nicht nochmal. Und bei Alkohol halt nicht.
Was war bei dem anders als bei anderen Drogen?
Also klar, Kontrollverlust ist sicher immer ein Thema und bei mir sicher auch deswegen, weil ich ein extrem kontrollierter Typ bin eigentlich. Also es passt eigentlich nicht zusammen, so in Wahrheit natürlich doch, weil wenn man immer so super kontrolliert ist, ist natürlich Alkohol ein Mittel, aus der Kontrolle auszubrechen. Ja, aber bei anderen Drogen war es mir dann, es war halt nicht meins. Es war dann zu extrem, das ist wirklich so, okay, es geht gerade irgendwie um so eine psychedelische Erfahrung, die ja auch interessant sein kann, aber das brauche ich jetzt nicht so oft. Oder es ist mir überhaupt zu extrem. Und bei Alkohol war es halt das Vermeintliche gut dosieren können. Ja, ich weiß genau, was passiert nach einem Glas Wein, nach zwei, nach drei. Und sicher auch die Gesellschaftsfähigkeit, weil stell dir mal vor, es ist ein sehr interessantes Gedankenspiel. Du kommst irgendwo, bist zum Dinner eingeladen bei jemand zu Hause und der präsentiert dir seine Cook-Selektion, ja, oder Crystal Meth. Hey, welchen Jahrgang hättest du gerne?
LSD-Keller.
Genau, so muss man sich mal vorstellen. So, völlig absurd. Ja, und Alkohol, ich will nicht sagen, es ist dasselbe wie Crystal Meth, aber es ist eine Droge. Es ist eine super toxische Substanz, hochgradig abhängig machend und wird so verherrlicht in unserem Land. Ja, es ist Kulturgut, es gehört dazu. Ja, es gibt so ein paar Leute, die nicht damit umgehen können, aber es ist Kulturgut. Und auch darum geht es mir mit meinem Buch.
Ja, es wird halt auch als Genussmittel konsumiert oder bezeichnet. Genuss ist was Positives und da sind natürlich diese toxischen und schädlichen Aspekte nicht mit in dem Wort drin. Ist denn Alkohol gleich Alkohol für jemand, der dem Alkohol zugeneigt ist? Ist es ganz egal, was man konsumiert, oder muss das was Gutes sein?
Naja, es macht schon Unterschied, vor allem die Volumenprozent natürlich. Also es ist besser, Weißwein zu trinken als Wodka. Zucker ist sicher auch keine gute Kombination, weil es nochmal andere Stoffwechselprozesse in Gang setzt. Was mir auch wichtig ist, ich verteufle Alkohol nicht per se. Also ich für mich ja, ich werde keinen mehr trinken, aber ich habe auch lange genug gern getrunken im Sinn von, ich kenne auch die schönen Seiten von Alkohol, die Weinkultur, wenn es sich wirklich um, wie du jetzt sagst, was Gutes handelt. Und deswegen, wenn jetzt jemand sagt, ich trinke gerne Wein, es ist jetzt nicht gerade die 2-Euro-Pulle aus dem Supermarkt, ich habe da ein Interesse daran und ich schaue, dass es einfach nicht zu viel ist. Ja? Das heißt, alkoholfreie Tage die Woche, mehrere, eigentlich besser mehr Tage ohne Alkohol als mit. Die Mengen, ja, also für Frauen wird empfohlen, nicht mehr als 1/8 Wein am Tag, was extrem wenig ist, ja, aber es kann auch mal 2/8 sein, aber dann halt nicht am nächsten Tag wieder. Und wenn man das beherzigt, dann spricht nichts dagegen, mal ein Glas Wein zu trinken oder auch einen Sekt. Wie gesagt, von harten Alkoholiker würde ich generell, das heißt abraten, aber es ist ein Unterschied, ne? Also ob ich mir jetzt einen Negroni reinkippe, was immer mein Lieblingsdrink war, der einfach mal aus 3 Sorten Schnaps besteht, oder ob ich jetzt ein Glas trockenen Weißwein trinke.
Ich finde an dem Punkt jetzt nochmal wichtig, auch für die Zuhörer, Alkohol wird diskutiert von Ärzten, von Medizinern und solche Richtwerte, ja, eine Frau darf ein Glas Rotwein trinken am Tag, 125 Milliliter sind das dann, also wenig, und der Mann darf das Doppelte, und dann gibt es auch diesen Wert, dass man eben nicht jeden Tag, das Wochenende am besten freilassen, also 5 Tage in der Woche, ich finde das auch schon viel. Und dann gibt es aber auch Mediziner, die sagen, jeder Tropfen ist schon zu viel, weil Alkohol abgebaut wird zu Acetaldehyd, und das ist eine hochtoxische Substanz, ein Zellgift, und man weiß nicht, was im Körper alles Schlechtes in einem Organismus in dem Moment entstehen kann, bis hin zu Krebs und Schäden an allen Organen, Haut und Organfunktionen. Und das ist ja eine relativ große Spannbreite. Also da hat man noch keine abschließende Dosisempfehlung. Und wahrscheinlich lautet die Empfehlung, keinen Alkohol zu trinken.
Ja, wobei ich muss nochmal einhaken. Es ist schon gesichert, dass jeder Tropfen Alkohol schädlich ist. Also am besten ist es, keinen zu trinken. Das ist einfach so. Alles andere, also was wir jetzt gerade hatten, diese 1/8 pro Tag, 5 Tage die Woche, das gilt als risikoarmer Konsum. Aber jeder Alkohol, es ist nichts Positives für die Gesundheit. Das kann man, glaube ich, feststellen. Und vor allem Krebsrisiko, hast du angesprochen, steigt enorm. Und zwar in jedem Teil, der mit Alkohol in Berührung kommt. Ja, also Zunge, Rachen, Magen. Bei Frauen das Brustkrebsrisiko steigt enorm. Und zwar schon bei kleinen Mengen. Also wenn man sich wirklich was Gutes tun will, dann ist Verzichten schon gut.
Und wir sehen das natürlich bei der Dermatologin auch, dass die Hautqualität sich verschlechtert, ne, weil auch Vitaminmangel kommt und weil die Haut natürlich auch von Toxinen beeindruckt ist. Ja, ist gut, dass wir das nochmal besprochen haben. Trotzdem, ich glaube, wenn man immer radikale Empfehlungen gibt, da vertreibt man eher Menschen. Es geht immer um Achtsamkeit, um Vernunft, um vielleicht auch ausgleichen können. Aber ja, also gar kein einfaches Thema. Das merken wir gerade beide, oder ich merke es sehr bewusst, dass wir jetzt keine falschen Empfehlungen geben.
Darf ich noch eine Empfehlung geben?
Ja, bitte.
Ich finde es ganz gut zu schauen, welchen Stellenwert Alkohol im Leben hat. Und zwar ein ganz einfacher Selbsttest, 1 Monat kein Trinken. Es kann der Dry January sein, es kann auch der Sober October sein oder Dry July, wie auch immer. Und mal schauen, wie es einem geht in dem Monat. Bei mir war es immer so, ich habe das durchgezogen, weil wenn ich mir was vornehme, ziehe ich es auch durch. Aber ich war sehr froh, als der Monat vorbei war. Ja, und es hat sich sehr viel darum gedreht, das kann ich gerade nicht machen oder das will ich auch gar nicht machen, weil ich kann ja nicht trinken. Ganz schlechtes Zeichen. Wenn jemand aber diesen Monat völlig normal durchsteht oder vielleicht gar nicht dran denkt, ja, ab Tag 3 vergessen hat, dass er oder sie nicht trinkt, dann würde ich sagen, ist das Verhältnis unproblematisch, und dann würde ich jetzt auch nicht sagen, oh, bitte aufhören zu trinken.
Du hast erzählt, du hattest irgendwie mit einer Kindergruppe Kontakt zu diesem Rum, und der muss ja irgendwo rumgestanden haben, der Rum, und das war auf dem Fest, und es war bei allen Erwachsenen irgendwie klar, dass Kinder auch in Kontakt kommen mit Alkohol.
Nee, das war das allererste Mal, war bei dem Freund von mir zu Hause. Der hatte sturmfrei und wir waren nur zu dritt, und die Flasche Rum stand halt in der Hausbar der Eltern.
Und was hältst du von dem Gedanken, dass Eltern ihre Kinder an das Alkoholtrinken vorsichtig heranführen, um sozusagen Exzesse oder sowas zu vermeiden?
Ich bin hin und her gerissen. Ja. Ich finde diese bayerische Regelung des begleiteten Trinkens ab 14 schwierig. Ja, klar, es ist wahrscheinlich besser, wenn die Eltern dabei sind. Aber wäre es nicht besser, man wartet halt trotzdem noch 2 Jahre, würde ich mich nicht festlegen wollen. Also außer so spät wie möglich damit anfangen. Das ist wissenschaftlich sicher.
Wann hast du bemerkt, dass du ein Thema hast mit Alkohol?
Wenn ich ehrlich bin, schon in der Jugend. Also, weil ich immer sehr selbstkritisch war, sehr selbstreflektiert und gesehen habe, ja, andere trinken auch mal einen über den Durst, wie das so schön heißt. Aber bei mir passiert es halt sehr viel regelmäßiger. Ich bin meistens die, die kein Ende findet. Ich wurde in der Abi-Zeitung auf dem 2. Platz der Kampftrinkerin gewählt, worauf ich sehr stolz war, muss ich dazu sagen. Also es gab immer wieder Momente. Aber so ein prägender Moment, als ich ein bisschen älter war, da war ich so Anfang 20, war ich mit 3 Freundinnen in Istanbul. Und da gab's kaum Alkohol, ja, weil muslimisches Land, im Hotel gab's keinen, die meisten Restaurants hatten keinen. Es war allen komplett egal. Mir war der Urlaub versaut. Ja, ich dachte so, was soll ich hier? Schönste Dachterrasse Istanbuls mit meinem Orangensaft. So, ich wäre lieber in meiner schäbigen Berliner Stammkneipe mit meinem billigen Wein. Das sollte natürlich einem dann schon so denken geben und hat es auch. Also das Ding ist, Alkohol, weil auch es ist nicht ganz typisch für Abhängigkeit oder für ein Problem. Also eigentlich neigt man eher dazu, es zu verdrängen, ja, oder eben es abzuwehren. So, nee, ich habe kein Problem mit Alkohol. Und bei mir war es anders. Also ich hatte schon immer das Problembewusstsein, habe gesehen, ich habe die Kontrolle nicht. So immer mal wieder, aber halt auch sehr oft nicht. Und trotzdem habe ich bis Anfang 30 gebraucht, um damit aufzuhören, weil ich eben doch auf eine Art abhängig war. Ne? Es ist jetzt also körperlich definitiv nicht, psychisch definitiv. Wie gesagt, ich mag das Wort Sucht nicht, aber dass ich ein Problem mit Alkohol habe, war mir schon sehr früh klar.
Mhm. Und dein Umfeld, wie haben die reagiert?
Als ich das Buch geschrieben hatte, schon überrascht teilweise, im Sinn von, wir wussten nicht, dass es so schlimm ist. Aber es war jetzt niemand komplett aus den Wolken. Also so, ich war auch immer recht offen mit meinem Konsum sowieso. Also sogar insofern, als dass ich das regelrecht zelebriert habe. Zum Beispiel bei Instagram so, naja, ich bin die Gastrojournalistin. Natürlich trinke ich viel Wein und natürlich trinke ich auch mal zu viel. Aber so auf so eine vermeintlich charmante Art, so, ne? Ach ja, da war es wieder ein bisschen zu viel.
Und dein Umfeld dann während dieser Zeit, noch bevor das Buch rausgekommen ist, fanden die das krankhaft oder fanden die das charmant und coole Frau? Wie wurde das kommentiert?
Eher Letzteres und auch deswegen ja das Buch wiederum, ne? Weil, okay, eine gewisse Art von Konsum stößt auf ziemlich positive Reaktionen. Natürlich nicht besoffen in der Ecke liegen, ja, aber so ein bisschen beschwipst sein, vor allem dieses glamouröse Trinken, ja, eben der Negroni, der teure Wein, der Champagner, das kommt schon sehr gut an, ja. Und gerade dann als Frau, also weil ich habe auch über Alkohol geschrieben, so ich hatte eine Cocktailkolumne, ich habe über Naturweine geschrieben und ich mochte mich sehr gerne in der Rolle der jungen, weininteressierten Frau, weil natürlich sind da ganz oft alte weiße Männer bei diesen Weinproben und so. Und dann als jemand, ja, ich als junge Frau da hinkommen und so, das hat mir sehr gut gefallen.
Und hatten die dann auch die Fantasie der willenlosen, leicht angetrunkenen Frau?
Das könnte schon sein, weiß ich nicht. Aber klar, auch das schwingt natürlich gleich mit. Und wobei, das ist mir sehr wichtig, eine Frau muss sicher sein. Ne? Also egal, in welchem Zustand eine Frau ist, sie muss sicher sein. Das heißt, weil es wird ja dann oft leider so ganz, es rutscht in so eine komische Ecke, ne? So, ja, die hat halt zu viel getrunken, ne? Sobald es um sexuelle Übergriffe geht. Und ich hatte selber auch, wurde auch Opfer eines sexuellen Übergriffs, was nicht passiert wäre, wenn ich nüchtern gewesen wäre. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, selber schuld. Nein, das ist Victim Blaming, auf keinen Fall. Und trotzdem weiß ich heute, dass ich, also man ist nie komplett vor irgendwas gefeit natürlich, aber dass ich heute viel besser auf mich aufpassen kann als damals.
Man kennt es doch, diesen grinsenden Mann, der sagt, ach komm, ich füll dich mal ein bisschen ab, Baby.
Ja,
und
ja.
So. Das ist ja schon sexuell konnotiert, das Trinken einer Frau.
Ja.
Also zumindest aus dem Blick der mancher Männer.
Ja, naja, weil sie halt ein Stück weit willenlos ist oder zumindest nicht mehr Herrin ihrer Sinne. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht parat, aber bei vielen Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen spielt Alkohol eine Rolle. Und schrecklicherweise, es gibt Studien, und zwar Männer wie Frauen, also Probanden wie Probandinnen, wenn der Mann alkoholisiert war bei einer Vergewaltigung, mindert es
Minderung der Schuldfähigkeit.
Und zwar, ne, wie gesagt, Frauen und Männer, bei der Frau genau andersrum. Ja.
Selber schuld.
Und das sind alles so Sachen, die ich denke, oh Gott, ja. Mhm. Ja, muss ich ändern.
Du hast ja schon gesagt, das Wort Alkoholsucht, das willst du von dir schieben. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich finde auch, dass wir das ja eigentlich gar nicht besprechen. Das hat ja, wie du richtig schon gesagt hast, verschiedene Stufen der Umgang mit Alkohol von ganz wenig bis ganz viel und unterschiedliche körperliche oder psychische, ja, Abhängigkeiten oder Verbindungen. Aber ich glaube, wir erreichen mehr Menschen, wenn wir über das ganze Spektrum sprechen, als über nur Sucht oder der Alkoholiker. Da kann sich auch vielleicht nicht jeder mit identifizieren. Ja. Was assoziiert man denn mit diesen ganzen Begriffen?
Jemand, der sein Leben gar nicht unter Kontrolle hat, vielleicht wohnsitzlos ist, keinen Job hat, schon morgens anfängt zu trinken, ganz wichtig, Nein, die meisten fangen nicht schon morgens an zu trinken. Also Daniel Schreiber zum Beispiel, der auch ein großartiges Buch geschrieben hat, der das Wording für sich anders nutzt. Ich glaube ziemlich sicher, dass er sagt, er war abhängig, aber egal. Der hat gesagt, nur die allerwenigsten werden körperlich abhängig. Die meisten kommen zum Glück da nicht hin, aber trotzdem ist es ein Problem und zerstört ein Leben unter Umständen. Aber das ist dieses Bild, was Leute haben. Leben komplett nicht auf die Reihe kriegen. Und nee, man kann wunderbar funktionieren, so wie ich. Es gab in meinem Leben vielleicht 5 Situationen, in denen nahestehende Menschen gesagt haben, lass mal, ne, mach mal langsam, vielleicht in der Situation, hör jetzt auf zu trinken. Oder am nächsten Tag so, ja, war wieder mal ein bisschen viel, aber sehr, sehr zurückhaltend. Ne? Und in 99% der auch extremen Situationen hat es mir niemand gesagt, weil es halt doch immer noch in diesem sozial abgesegneten Rahmen stattfand. Ja.
Warst du dann lustiger, lauter, ordinärer? Wie haben die dich dann wahrgenommen in diesen seltenen, besonderen Zuständen, wo sie am nächsten Tag sagen, das war jetzt aber ein bisschen viel? Also wie warst du da? Erinnerst du dich oder haben sie es dir gesagt?
Also ich hatte auch Blackouts immer mal wieder und so vielleicht 2-3 Mal im Jahr, nicht ständig, aber auch schlimm genug, wo mir dann Leute erzählen mussten, was passiert ist. Das gab es schon auch. Aber ansonsten, also ich wurde definitiv extrovertierter, weil ich bin eigentlich überhaupt nicht extrovertiert. Wobei ich nicht aus so dieser sozialen Scham heraus getrunken habe, das, was ja auch oft ein Thema ist. Also, aber es war dann einfach lustiger so mit Leuten. Aber zum Beispiel eine Situation, an die ich mich konkret erinnere, da war ich wirklich extrem betrunken und bin noch Fahrrad gefahren. Ja, ich konnte gar nicht mehr laufen, wie auch immer ich es auf das Fahrrad geschafft habe und noch an die 6-7 Kilometer nach Hause gefahren bin. Und da hat zum Beispiel mein Ex-Freund gesagt, so, ich will dich so nicht mehr sehen. Das waren seine Worte. Und da ich so, von dir lasse ich mir das sicher nicht sagen. Aber es ist wirklich selten, dass solche Gespräche stattfanden.
Hast du dich mal übergeben eigentlich?
Ständig nicht, aber ja, regelmäßig, ja.
Also der Körper hat schon gesagt, ey, ja. Raus damit.
Oder ich selber, ne, weil so, oh Gott, ich will wieder nüchtern werden, na, dann übergebe ich mich halt, ja. Ich glaube, im Teenageralter passiert das vielen eher, auch weil man noch seine Grenzen nicht kennt und ja, vielleicht muss man sogar diese Erfahrung machen, ne? Da würde ich jetzt weniger dagegen sagen, als wenn es einem halt noch mit Ende 20 passiert oder mit Anfang 30.
Dass sich sowas so intensiv entwickelt, kann das oder wird wahrscheinlich auch psychologische Gründe haben. Wir reden oft hier in dem Podcast über Psyche, ganz unterschiedliche Erkrankungen oder Probleme, die ja resultieren können. Aber immer wieder ist das Thema, dass die Ursachen auch in der Kindheit zu suchen sind. Ist das auch bei dir der Fall?
Ja, ich bin ein Scheidungskind. Also meine Eltern haben sich getrennt, als ich sehr jung war. Ich bin dann bei meiner Mutter aufgewachsen, hatte aber immer ein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Ich meine, welche Kindheit ist perfekt, ne? Ich würde es sowieso nicht auf meine Eltern schieben, auch nicht auf meine Kindheit, auch nicht auf mein Umfeld, weil jetzt könnte man sagen, ja, das Dorf ist schuld. Nee, wahrscheinlich wäre ich auch in Berlin diesen Weg gegangen. Die Frage ist ja immer, wenn jemand so viel trinkt wie ich, welche Funktion erfüllt Alkohol? Weil irgendeine Funktion erfüllt er, ja? Irgendwas, sei es jetzt dieses Leuchten, von dem ich gesprochen habe, sei es das Betäuben. Und das ist auch ganz wichtig, wenn man aufhört zu trinken. Ich glaube, es kann nur gelingen, wenn man rausfindet, warum man getrunken hat und wie man diese Lücke füllt. Weil es ist natürlich eine Lücke, ne? Also das Gefühl und auch die ganzen Rituale, die damit einhergehen. Und wenn man einfach so aufhört, kann schon auch klappen. Aber ich glaube, es ist gut, sich so eine Exit-Strategie zu überlegen.
Also du hast es schon gesagt, was es dir in den Momenten auch gegeben hat. Trotzdem wolltest du es natürlich irgendwann nicht mehr behalten. Aber du hast auch schon betont, es hat dir auch etwas genommen. Was hat es dir genommen, das Alkoholtrinken?
Sehr viel. Die grundsätzliche Zufriedenheit mit meinem Leben, obwohl alle Komponenten gegeben sind. Also so, ne, ich bin gesund, ich habe einen Traumjob, ich habe ein wunderbares soziales Umfeld, familiäre Unterstützung.
Das ist wunderschön. Du achtest auf Ernährung, Gesundheit, genau, so, auf dich selber.
Was ist mein Problem? Das habe ich mich wirklich oft gefragt. So, wo kommt diese nicht mal latente, sondern teilweise umfassende Unzufriedenheit her? Und schon damals habe ich oder immer mal wieder gespürt, dass es Alkohol ist. Ne? Also einfach so, als würde immer so ein Schleier über dem Leben liegen. So, man macht auf und gar nicht unbedingt verkatert. Ich war nicht jeden Tag verkatert. Aber es ist so alles halt so ein bisschen grau. Warum? Dann aber auch ganz konkrete körperliche Sachen, also Schlaf. Ich hatte immer wieder starke Schlafstörungen, die mehr oder weniger weg sind, seit ich nicht mehr trinke. Ich war körperlich nicht so fit, mental nicht so fit. Ne? Also wenn ich mir mein Arbeitspensum heute anschaue, im Gegensatz zu damals, natürlich ist jetzt Arbeit auch nicht alles im Leben, aber ich liebe meine Arbeit. Und wenn ich sehe, wie schnell ich heute Texte schreibe und mit welcher Energie und früher, es sind Welten, ja. Sicher auch optisch, ja. Auch wenn ich jetzt auch immer vorsichtig bin, dass es nicht so ein Lifestyle-Ding bei mir war. Aber natürlich habe ich heute bessere Haut als damals, sehe frischer aus.
Wie ist mit Sport?
Sehr, ja. Also auch damals, also auch als ich noch getrunken habe, war ich viel joggen und oft sogar noch verkatert, was auch medizinisch keine gute Idee ist, aber ja, danach ging es mir besser. Aber heute mehr denn je und halt auch viel leistungsfähiger, ne? Und der Sport hat sicher für mich einen Teil dieser Lücke gefüllt, die der Alkohol hinterlassen hat. Also, und es ist bei vielen so, dass sie dann dieses körperliche an die eigenen Grenzen gehen, mit Sport erfahren, was sie vorher durch Alkohol hatten.
Du bist sehr schlank. Warst du damals unter Alkohol auch so schlank? Weil das hat ja auch viele Kalorien. Ja. Viele nehmen davon zu.
Ich habe sicher ein paar Kilo mehr gehabt als heute. Ja.
Und war denn der Alkohol manchmal auch Lebensmittelersatz? Wie sieht es aus mit Mangelerscheinungen, dass Vitamine zu wenig waren? Das passiert ja auch häufig, wenn man dann Mahlzeiten ersetzt mit Alkohol.
Ich glaube nicht, dass ich irgendwelche gravierenden Mängel hatte, weil ich schon auch immer regelmäßig beim Arzt war. Aber natürlich war dann so eine, auch muss ich sagen, die Logik der ehemals Essgestörten, weil ich hatte auch immer wieder mit Essstörungen zu tun. Ich war nie ganz magersüchtig, aber sicher auf dem Weg dahin. Weil ich wusste natürlich, was Alkohol an Kalorien hat. Und dann war es schon so, okay, gönne ich mir jetzt die Flasche Rotwein oder die Pizza? Ja, dann war es halt der Rotwein. Also ich habe schon auch damit dann Essen ersetzt teilweise.
Die Techniker macht den Mythencheck.
Mythos Nummer 1. Ein Leben ohne Alkohol ist langweiliger.
Definitiv nicht. Mein Leben ist mindestens so aufregend wie damals. Gut, ich habe jetzt auch zufälligerweise so einen Job, der mich an wahnsinnig schöne Orte bringt und immer mit interessanten Menschen zusammen. Aber ich glaube, jeder kann sich sein Leben so gestalten, wie er oder sie möchte. Also ich kann gut auf die Form von Aufregung verzichten, die mir Alkohol gegeben hat. Schöne Dinge sind auch ohne Alkohol schön. Blöde Dinge, warum soll ich mir die schön trinken? Kann ich es nicht einfach sein lassen? Langweilig wird es nicht mehr.
Man betäubt sich ja auch manchmal. Manchmal ist ja gut, die Realität wahrzunehmen, ne? Und auch Bauchentscheidungen
Absolut.
Dann zu spüren.
Und es ist auch, ich meine, nicht so wirklich bei mir, weil ich ja eher getrunken habe, um was zu fühlen, weil ich einfach sehr Kopfmensch bin. Aber viele, die durch Alkohol betäuben, werden ja so regelrecht überrollt von ihren Gefühlen. So, wow, ich habe ja, Gefühle, die ich eben jahrelang unterdrückt habe. Und das ist sicher erstmal anstrengend, aber am Ende ja total lohnenswert, weil darum geht's doch im Leben.
Mythos Nummer 2. Schon ein Tropfen Alkohol sorgt bei trockenen Alkoholikern für einen Rückfall.
Wenn man jetzt Alkoholiker definiert als jemand, der körperlich abhängig ist, dann lautet sicher die Empfehlung, gar keinen Alkohol zu trinken. Und dann auch diese berühmte Moncherie-Praline einfach sein zu lassen. Ja, also ich glaube schon, dass es passieren kann. Ich habe auch zum Beispiel in meiner Suchttherapiegruppe, die ich damals besucht habe, da war eine sehr junge Frau, die war Anfang 20, die meinte, sie darf keine Gesichtscreme mit Alkohol auftragen, weil das bei ihr schon irgendwas triggert. So, ich will nicht sagen, dass...
Und wenn es psychisch ist,
genau,
ne?
Und wenn es psychisch ist. Ich für mich kann sagen, ich trinke zum Beispiel alkoholfreies Bier, was bis zu 0,5% Alkohol haben darf. Und ich weiß, dass es ein sehr schwieriges Thema ist für viele Suchttherapeutinnen. Aber ich weiß einfach, ich kann damit umgehen, ja. Ich trinke dann auch nicht 10, sondern 1 am Abend, vielleicht auch mal 2. Das triggert mich nicht, zumal ja auch viele Lebensmittel Alkohol haben, ne? Also Kombucha zum Beispiel, alles was fermentiert ist, selbst Orangensaft kann geringe Mengen Alkohol haben. So, und ich habe einfach für mich entschieden, ich kenne meine Grenzen, ich trinke jetzt kein Glas Wein mehr, aber zum Beispiel auch so Getränke, die was ersetzen. Also auch das ist ein heikles Thema, ne? Jetzt, weil die kommen teilweise echt überraschend nah ans Original. Ich hatte jetzt gerade wieder so einen alkoholfreien Aperol Spritz. Schmeckt wie einer mit. Ich trinke davon ein und freue mich, dass ich das Sommergefühl habe, was ich früher mit Alkohol hatte. Und ich weiß aber auch, dass es für viele nicht empfehlenswert ist, weil es eben so nah dran ist am Original, ne? Dass sie einfach sagen, nee, ich bleib lieber bei Wasser oder bei was anderem. Muss jeder für sich entscheiden.
Den Weg aus der Alkoholabhängigkeit kann man auch ganz alleine ohne Hilfe schaffen.
Kann man auf jeden Fall, aber warum sich nicht Hilfe holen? So würde ich es sehen. Es gibt in Deutschland, obwohl wir dieses alkoholverherrlichende Land sind, gibt es gleichzeitig auch ein wirklich gutes Hilfsangebot. Das heißt von Beratungsstellen, Gruppen, die anonymen Alkoholiker, Therapien stationär, ambulant. Es gibt wirklich viel und ich würde sagen, go for it, ja, so sich Hilfe holen. Lieber zu früh als zu spät. Und selbst wenn es vielleicht noch gar nicht therapiewürdig ist, aber so lieber einmal zu viel mit jemandem zu sprechen als zu wenig.
Das war der Mythencheck der Techniker.
Du hast irgendwann beschlossen, nichts mehr zu trinken, keinen Alkohol zu trinken. Was war der Auslöser?
Meine ganze Geschichte davor.
Auf einen Schlag?
Schon mit Mitte 20 habe ich gespürt, dass ich wahrscheinlich irgendwann aufhören werden müsse zu trinken, weil ich einfach diesen Punkt verpasst habe oder vielleicht gab es den einfach nie für mich, an dem das noch hätte so in normalen Bahnen verlaufen können. Ich habe mal mit meiner besten Freundin am Telefon gesagt, es war aber schon eher Ende 20 so, ich weiß, dass ich irgendwann aufhören werden muss und das macht mir so große Angst, genau dieses, oh Gott, mein Leben wird so langweilig sein, ich werde nie wieder Genuss und Spaß und Freude haben. Es war wirklich ein Prozess, über Jahrzehnte, würde ich fast sagen. Ja, und immer wieder zu sehen, ich schaff's einfach nicht. Und trotzdem immer wieder so, es muss doch gehen. Und mit der Regel vielleicht oder mit der. Und hat alles nicht funktioniert. Und dann irgendwann zu sagen, ich will nicht mehr. Ich glaube, mein Leben könnte sehr viel besser sein ohne Alkohol.
Und du hast das mit therapeutischer Hilfe geschafft?
Ja. Also ich habe eh schon diverse Therapien hinter mir zu allen möglichen Themen, aber lange Zeit nicht zu Alkohol. Konkret. Also ich hatte schon selbstständig aufgehört, deswegen ich glaube fast sagen zu können, dass ich es auch ohne Therapie geschafft hätte. Aber warum sich nicht, wie gesagt, die Hilfe holen? Und nachdem ich schon aufgehört hatte, habe ich dann eine ambulante Entwöhnungstherapie gemacht, was bedeutete, dass ich eine Gruppenstunde die Woche hatte und eine Einzelstunde.
Gruppen, also noch andere Betroffene. Ist das nicht unangenehm?
Ja, ich habe es gehasst. Ich bin überhaupt kein Gruppentyp und es war ganz gut, dass es eine Frauengruppe war. Also das hat es angenehmer gemacht, aber ich habe diese Stunden wirklich, na, gehasst ist vielleicht zu viel gesagt, aber war kein Fan, aber war halt Teil des Programms.
Ist das so wie im Film?
Ja, schon. Also jemand fängt an und oft geht es dann nur um die eine Person die ganze Zeit oder um deren Thema, zu dem dann jeder was sagen kann. Und natürlich, es ist total sinnvoll, ja, also sich auf andere Menschen einzulassen, aber dann auch zu sehen, okay, erstmal scheint ihre Geschichte so weit weg von meiner zu sein, aber dann im Laufe des Gesprächs zu merken, naja, irgendwie kann ich ja doch was beitragen oder irgendwas spricht mich dann doch an der Geschichte an und vielleicht habe ich einen wertvollen Hinweis für die Person.
Aber wie überwindet man sich denn da überhaupt so teilzunehmen in so einer Gruppe?
Muss man. Das ist halt, ne? Also in dem Fall jetzt Teil dieser Therapieform, für die ich mich entschieden hatte. Also ich bin nie diejenige, die in solchen Gruppen das Wort freiwillig ergreift. Und manchmal wurde ich regelrecht gezwungen. Hieß es so, Frau Bieringer, jetzt, wie war Ihr Tag heute? Oh Gott, ich will nicht.
Und dann erzählt man so Sachen wie, ach, heute habe ich geschafft, mich gesund zu ernähren und war Sport und habe aber auch Stress gehabt. Und ist dann immer das Thema Alkohol ein Thema oder geht es einfach ums Leben so allgemein?
Also oft ist es Thema, aber auch nicht immer, manchmal auch gar nicht. Manchmal sind auch Rückfälle Themen, ja. Also es gab immer mal wieder Rückfälle, die man dann auch in der Gruppe besprochen hat, was auch ganz wichtig ist, weil ich hatte keinen in dem Sinn, aber ich kenne das Gefühl, wenn ich mir mal wieder irgendwie eine längere Zeit ohne vorgenommen habe und dann doch wieder am dritten Tag getrunken habe, dieses, oh Gott, oh, jetzt bin ich gescheitert, jetzt ist eh egal, jetzt kann ich ja auch einfach wieder normal weiter trinken. Und dass man diesen Mechanismus gar nicht erst entstehen lässt, sondern sagt, okay, es ist ein Prozess, ja, ich habe getrunken und vor allem zu schauen, warum habe ich getrunken, weil, ne, was war der Auslöser? War es Stress? War es Gefühle, mit denen ich nicht klar kam? Und dann das nächste Mal anders machen.
Und man sieht dann ein Muster bei sich selber?
Ja, würde ich schon sagen. Allein der Impuls zu trinken, kann man ja schon mal schauen, wann kommt der bei mir? Ist es, wenn ich allein bin? Ist es, wenn ich in Gesellschaft bin? Wenn es mir gut geht? Wenn es mir schlecht geht? So, also da mal hinzuspüren, ist sicher für jeden und jede gut.
Darf ich dich um ein, zwei Beispiele fragen, die bei dir so Trigger gewesen sind?
Also bei mir eher so dieses was feiern, ja, also ausgehen, kann auch ein Essen, reicht auch schon, ne? Aber so mit Freunden, Freundinnen, wobei ich auch allein sehr gern getrunken habe, aber so Samstagabend in Berlin, mal gucken, was der Abend bringt. Ne? Wir treffen uns zum Essen, wir trinken da schon den guten Wein, davor schon Cocktails, danach geht's in eine Cocktailbar und dann irgendwann sind wir betrunken und dann gehen wir in den Club und mal gucken, was passiert. Dieses Treiben lassen, das war sicher mein Hauptgrund. Aber dann auch mal, wenn es mir schlecht ging. Vor allem dann im Zusammenhang mit Männern. Wieder mal verlassen worden, wieder ist eine Liebe gescheitert. Oh Gott, oh, ich habe das auch so richtig gefeiert dann. Ne? So die leidende Frau, die sich jetzt mit ihrer Flasche Rotwein in die Badewanne legt und sich da betrinkt.
So wie im Roman, genau, auch so ein bisschen.
Mhm. Ja.
Gab es auch medikamentöse Unterstützung für dich?
Nein. Gab's nicht, weil ich eben, also körperlich abhängig war ich nicht.
Ja, ja, Antidepressiva hätte man ja irgendwie denken können, aber die vertragen sich natürlich auch gar nicht mit Alkohol.
Nee.
Mhm. Wie lange hat denn dieser ganze Prozess der Ablösung gedauert? Des Unabhängigwerdens, was ich übrigens einen tollen Titel in deinem Buch finde.
Danke. Ja, ist der jemals zu Ende, könnte man jetzt fragen. Doch, ich würde schon sagen, ich bin super stabil in meiner Nüchternheit. Wie lange, ja, kann ich gar nicht so sagen. Also Jahre auf jeden Fall, die viel mit Lektüre begleitet wurden. Weil ich es auch total wichtig finde, sich Wissen anzueignen. Ich weiß, dass jede Statistik, die ich gelesen habe, war so ein kleiner Baustein auf dem Weg zum Haus der Nüchternheit. So, wenn man immer wieder liest, was Alkohol macht mit einem, mit dem Körper, mit der Seele, na, irgendwo ist dieses Wissen. Und wenn man dann wirklich mal aufhören möchte, dann nützt einem dieses Wissen.
Du schreibst in deinem Buch, unabhängig vom Trinken und Loslassen, auch, wie du das Trinken hinter dir gelassen hast, aber auch sehr deutlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen trinkenden Frauen und trinkenden Männern. Kannst du das nochmal beschreiben?
Also Männer trinken aufs Ganze gesehen mehr als Frauen, aber die Zahlen gehen zurück. Wohingegen Frauen, besonders Frauen wie ich, also so in ihren 30ern, gut gebildet, emanzipiert, ihr Leben scheinbar unter Kontrolle haben, während bei denen der Konsum steigt. Schon als ich selber noch getrunken habe, bin ich über diese Tatsache gestolpert und habe dann mich gefragt, ah, interessant, warum denn? Da landet man ziemlich schnell beim Feminismus. Ja, es gibt halt auch genug Gründe für Frauen zu trinken und sich zu betäuben, vor allem mit Alkohol. Und dann ist es aber auch das Bild, das damit einhergeht, nämlich dieses, was wir vorher hatten, ne? Diese Art Gesellschaftstrinken, die sehr gut passt zu einer emanzipierten Frau. Mein Lieblingsbeispiel, auch wenn es schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ist immer noch Sex in the City. Die coolen Karrierefrauen mit ihren 800 $ Manolo Blahniks. Und natürlich trinken die Cosmopolitans und Manhattans und vielleicht auch mal ein bisschen beschwipst, aber meistens ist es so ein total gesellschaftlich akzeptiertes Trinken. Ja, dann auch, was Werbung einem vermittelt, ne? Dass Alkohol, das gilt natürlich auch für Männer, zum gelingenden Leben gehört, ja, dass es einen attraktiver macht, man hat mehr Spaß, alles ist lebenswerter mit Alkohol. Und gleichzeitig gibt es diese Doppelmoral beim weiblichen Trinken, ne? Dass eben eine Frau, die zu viel trinkt, worüber wir gesprochen haben, es hat gleich so was Anrüchiges, so, ah, die hat sie nicht unter Kontrolle, die ist leicht zu haben. Klar, auch ein Mann wird sicher blöd angeguckt, wenn er jetzt besoffen in der Ecke liegt. Aber es ist nicht dieses leicht sexuell konnotierte oder stark sexuell konnotierte, was bei Frauen der Fall ist. Und ich würde sagen, eine weibliche Alkoholikerin, es hat nochmal einen schweren Stand als ein männlicher Alkoholiker. Weil es halt so, ja, Frauen haben sich doch eher unter Kontrolle eigentlich.
Ist dir schon mal passiert, dass dich dann jemand, weil du nicht trinken wolltest jetzt, wo du nicht mehr trinkst, irgendwie als spaßfrei oder langweilig bezeichnet hat?
Zum Glück kaum. Also ich weiß, dass es sehr vielen anders geht in der Hinsicht. Also es gab sicher ein paar Vorfälle, eher zu Hause bei mir auf dem Dorf, ja, weil es da einfach noch normaler ist oder ja wichtiger zu trinken. Seit ich das Buch geschrieben habe, gar nicht mehr, weil Leute auch einfach wissen, so, was Phase ist. Aber ich weiß, dass ich da Glück habe in der Hinsicht. Also dass viele Menschen sich, die nicht trinken, und sei es auch nur für den Abend, kann ja auch sein, so. Oder eine Frau ist schwanger und trinkt deswegen. Es geht ja auch niemandem was an, warum man nicht trinkt. Aber dass sich viele rechtfertigen müssen. So, ach komm, einer. Ich habe schon die ärgsten Geschichten gehört. So sichtbar Schwangere, wo es dann hieß, so, ach komm, ein Achtel geht sich schon aus. Eher vielleicht in Österreich, in Deutschland, aber auch hier. Ja, und dass so Leute das nicht akzeptieren können. Das ist eine Frechheit.
Also das kenne ich auch. Ich bin eine sehr selten und wenig Trinkerin. Und ganz oft wird mir Alkohol angeboten. Und ich sage dann, nee, und dann warum denn nicht? Und jetzt trink doch mal was und so. Und ich finde das dann immer irgendwie, dann denke ich mal immer so, die Zeiten sind eigentlich vorbei, wo man sich noch rechtfertigen muss. Aber man spürt so einen gewissen sozialen Druck. Ja. Und man hat dann auch manchmal den Reflex, ach, bin ich jetzt eine Spielverderberin für die? Wie geht man denn damit um? Oder hast du Tipps für alle, die das jetzt hören, denen das ähnlich geht, die einfach jetzt keinen Bock haben? Oder man will deinen Geburtstag feiern bei der Arbeit und die haben dann alle Champagner oder Sekt für dich aufgemacht und du willst zu deinem eigenen Geburtstag nichts davon trinken. Was macht man da?
Also rechtfertigen muss sich niemand. So, es reicht zu sagen, ich trinke nicht, Punkt. Sollte reichen. Ich finde aber auch, man darf lügen. Wenn jemand so frech ist und einem was aufdrückt, dann hat er auch eine Lüge verdient. So.
Also, zum Beispiel, sag mal schöne Lügen für uns.
Ich nehme gerade Medikamente oder ich muss Auto fahren. Oder
genau, ich hatte heute Kopfschmerzen, bin ja froh, dass die Paracetamol gerade wirkt.
Irgendwie so. Oder auch, ich meine, man könnte genauso zurückfragen, ja, wieso trinkst du denn Alkohol? So, ich möchte keinen, aber hast du vielleicht ein Alkoholproblem, dass du es jetzt hier nicht aushältst, dass ich nicht trinke? Weil das ist es ja letztlich. Warum ist es für jemanden ein Problem, wenn das Gegenüber nicht trinkt? Und ich kenne das von mir selbst, ne? Ich fand es auch ganz blöd, wenn Leute nicht trinken. Ich hoffe sehr, dass ich nie so war, so komm, trink doch. Aber es macht was mit einem, weil es ja ein unbewusster Kommentar oder ein subtiler Kommentar zum eigenen Trinken ist. Ja? Also jemand, der nicht trinkt und ich brauche das offensichtlich oder so, ich will den so in meine, ne, in meinen Circle reinholen. Deswegen reagieren ja auch Leute so, weil es sind ja, ne, man ist ja kein schlechter Mensch eigentlich. Also warum kann ich nicht jeden sein lassen, wie er ist? Weil es auch ein unbewusster Kommentar zu meinem Trinken ist.
Und gibt es noch Momente, wo dich doch irgendein alkoholisches Getränk triggert und du Lust spürst oder passiert das nicht mehr?
Nee, weil es so viele tolle Alternativen gibt inzwischen. Ja? Also zum Beispiel alkoholfreies Bier ist für mich oft eine coole Wahl, weil es halt nicht süß ist. Ich mag keine süßen Getränke und so, das kriegst du in jedem Wirtshaus und passt auch zu vielen Speisen gut. Ansonsten gibt es aber so viele tolle Alternativen von Kombucha über Proxies, lautet der Begriff. Das heißt, es sind so Weinalternativen, kann man nicht genau sagen, aber es sind eigenständige Getränke. Also ich halte wenig von alkoholfreiem Wein und Sekt, weil das schmeckt einfach nicht. So, ich habe mich da komplett durchprobiert. Da ist die Technik einfach noch nicht so weit. Aber so Getränke, die eben nichts imitieren wollen. Ich vergleiche es ganz gern mit Vegetarier sein. Also ich esse kein Fleisch, schon seit vielen Jahren nicht. Ich habe gar keine Lust auf so ein Fake-Steak oder Fake Chicken, so. Es gibt Tofu, es gibt Gemüse, es gibt Tempeh und genauso auch bei Getränken. Ich brauche jetzt keinen alkoholfreien Wein, der einfach scheiße schmeckt, sondern ich nehme dann halt den Busch Kombucha Feigenblatt oder den Kefir, den was auch immer. Der Markt explodiert gerade, weil halt auch weniger getrunken wird. Auch wenn der weibliche Konsum problematisch ist, wie wir vorher gesagt haben, generell sinkt der Konsum, ne? Also das ist schon eine Beobachtung.
Und darf es auch einfach ein leckeres Wasser sein?
Ich persönlich trinke einfach diese 2 Liter am Tag, weil es gut ist für die Haut. Aber ich habe jetzt keine Freude an dem Wasser, ganz ehrlich. Aber das ist das Gute, dass wir heute in der Zeit leben, in der wir leben. Weil ich glaube, vor 10, wahrscheinlich auch noch vor 5 Jahren, gerade als Gastrojournalistin, es schwieriger war, nicht zu trinken, weil es dann halt wirklich nur Wasser gab. Aber zum Beispiel heute hat jedes Restaurant, was ein bisschen Ambitionen hat oder so, sagen wir Richtung Sterneküche geht zumindest, die haben eine alkoholfreie Begleitung und die ist oft spannender als die Weinbegleitung, was ich da schon für Getränke bekommen habe. Und deswegen, es wird einem schon leicht gemacht, sag ich mal, oder leichter als früher nicht zu trinken.
Du hast vorhin schon die Werbung kritisiert. Sollte es ein Werbeverbot für Alkohol generell geben oder nur für im Bereich, wo Jugendliche sich aufhalten?
Ich bin für ein generelles Werbeverbot, weil einfach es ist gesichert, welchen Einfluss Werbung hat auf jeden. Kinder und Jugendliche, klar, aber auf jeden so. Und ja, definitiv Werbeverbot.
Ein Appell von dir an die Gesellschaft. Wie sollten wir mit dem Thema Alkohol anders umgehen?
Viel kritischer, also weg von diesem Alkohol ist Kulturgut, ein Glas Rotwein ist gesund fürs Herz, nein, ist es nicht. Sich die Gefahren und Risiken bewusst machen, der Abhängigkeit, aber auch, wenn jemand nicht abhängig ist, was es mit dem Körper macht. Und dass Menschen die Wahl haben oder sie sich bewusst entscheiden, so okay, wie beim Rauchen. Jedem ist klar, wie schädlich Rauchen ist, trotzdem rauchen Menschen. Okay, aber es ist dann eine Entscheidung, ja. Und bei Alkohol gibt es diese Entscheidung, finde ich, nicht. Auf jeden Fall Kinder und Jugendliche viel besser schützen und auch Alkohol teurer machen, ist viel zu billig, und die Verfügbarkeit einschränken. Es muss nicht sein, dass man rund um die Uhr überall Alkohol kaufen kann.
Mehr besteuern. Nur 10% der Alkoholabhängigen in Deutschland werden überhaupt behandelt. Die Frage ist, wie hoch ist überhaupt die Dunkelziffer und wollen überhaupt Leute behandelt werden? Haben sie einen Leidensdruck? Also woran könnte es liegen, dass nur so wenig das angehen?
Der Funke muss bei einem selbst überspringen, ja. Ich kann auf jemanden einreden. Es kann völlig offensichtlich sein, dass die Person sogar schon körperlich abhängig ist. Wenn sie es selber nicht einsieht und das ändern möchte, dann glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, also dass sie sich Hilfe holt, sowieso bei null. Und selbst wenn sie jetzt doch irgendwie in so einem Programm landet, relativ gering, dass es klappt, weil diese Erkenntnis muss da sein, ich habe ein Problem mit Alkohol und der Wille, was zu ändern. Auch wenn es vielleicht erstmal unvorstellbar ist, wie es auch für mich war. Aber die grundlegende Bereitschaft, das zu ändern, ich glaube, die ist halt bei vielen nicht da. Und auch die Erkenntnis nicht, weil halt Trinken so gesellschaftsfähig ist. Ne? So, naja, die anderen trinken doch auch viel. Naja, komm, der trinkt doch auch seine 2 Bier am Tag. Und natürlich holt sich so jemand da nicht Hilfe. Aber ich glaube, in dem Moment, in dem jemand das einsieht und sich auch Hilfe holen möchte, dadurch, dass es diese vielen Angebote gibt, dann, glaube ich, kann man auch Hilfe bekommen.
Meine letzte Frage. Die Menschen, die uns jetzt zuhören, wenn die vielleicht ein Thema mit Alkohol haben, was rätst du denen? Was sollen sie sich jetzt für Fragen stellen und wie können sie sich in Richtung weniger Alkohol bewegen?
Ich würde sehr diesen einmonatigen Dry January, was auch immer, anraten. Also einfach mal schauen, wie geht's mir ohne, wenn ich mich bewusst für mindestens 4 Wochen, vielleicht sogar 6, entscheide, keinen Alkohol zu trinken. Geht's mir genau gleich? Fehlt mir der Alkohol? Ist es wirklich schwierig für mich, durch diese 6 Wochen zu kommen? Das ist schon mein erstes Anzeichen, dass es einen problematischen Konsum gibt. Ansonsten sich Hilfe holen in jeder Form. Also wenn man das Gefühl hat, man hat ein Problem, mal zu irgendeiner Beratungsstelle gehen, sich auch vielleicht einfach erstmal Familienangehörigen oder Freundinnen anvertrauen und ja, sich informieren, Bücher lesen, Podcasts hören, YouTube schauen.
Hausarzt ansprechen. Oh,
super, gut, dass du es erwähnst. Auf jeden Fall, das hat mir damals auch geholfen. Ich hatte eine tolle Ärztin, die da sehr unterstützend war und zum Beispiel dann auch diese Therapie in die Wege geleitet hat.
Eva, vielen Dank. Ich fand es unglaublich, wie gut du sprechen kannst über so ein schwieriges Thema. Du bist natürlich eine Frau der Sprache und des Wortes. Ich glaube, besser hätte man das gar nicht darstellen können. Und auch danke, dass du so offen bist und so ehrlich und so informativ und so persönlich. Das war schon richtig toll. Also ich danke dir im Namen aller, die das angehört haben. Es hat mir persönlich auch viel gebracht. Also tausend Dank.
Sehr gerne. Danke dir.
Das war's für heute. Folge uns sehr gern in deiner Podcast-App. Und wenn du eine Bewertung abgibst, wenn es dir gefallen hat, dann freuen wir uns ebenso. Aber auch Kritik, Themenvorschläge, Fragen, richte die gerne an podcast@tk.de oder nutze die Social-Media-Kanäle der Techniker. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.